Jahr 54. 60 Jahre später sieht das natürlich alles ganz anders aus. Verlegerbranche macht sich Sorgen. Aus den Verlagshäusern sind Medienhäuser geworden. Aufbruch ins digitale Zeitalter, muss ich Ihnen alles gar nicht erzählen. Aber einer, der diese Entwicklung ganz, ganz dicht mitverfolgt hat und geprägt hat wie kein zweiter, der ist heute bei uns, Alfred Neven-Dumont. Ich muss ihn nicht groß vorstellen. Sie alle wissen, sein Unternehmen Neven-Dumont Schauberg zählt zu den größten der Branche. 1953, also ein Jahr vor der Gründung des BDZV, trat er in den elterlichen Traditionsverlag ein, baute ihn in den Folgejahren um und ist heute, glaube ich, als Aufsichtsratsvorsitzender der Unternehmensgruppe immer noch aktiv, so habe ich mir sagen lassen. Und wir freuen uns alle sehr, dass er nun heute hier ist, um 60 Jahre BDZV mit uns zu feiern und ein bisschen zurückzublicken, nehme ich an. Ganz herzlich willkommen, Alfred Neven-Dumont. Bitte sehr, kommen Sie zu uns. Hier. Bitte sehr, der Tisch ist für Sie. Ja? Gerne. Ja. Was? Gerne? Okay, gut, dann treffen wir uns hinterher.
Also, ich möchte mich insofern vorstellen, ich sitze hier, weil ich so alt bin. Das kann man ein bisschen besser einstellen. Weil ich so alt bin und ich war im Jahre 54 gerade eingetreten in unser väterliches oder Familienunternehmen und die Welt sah noch ganz anders aus. Aber wir fangen ja nicht an mit dem Jahr 53, sondern mit dem Jahr 49. Dort gab es zwei Arten von Verlegern. Einmal, Sie müssen sich jetzt mal zurückversetzen in die Nazizeit. Entnazifizierung, die Alliierten sagten Kollektivschuld. Wir waren alle schuld an Auschwitz. Heuss sagte kollektiv Scham und traf vielleicht doch mehr die Mehrheit der Deutschen. Damit trugen wir uns, schlugen wir uns herum. Aber wir hatten immer noch das Keinsmal der nicht nur der Verlierer, sondern auch der Verbrecher. So, in dieser Situation haben die Amerikaner und die Engländer, auf die ich zurückkomme, berufen verschiedene Männer meistens, war eine Männergesellschaft, eigentlich nur Männer, die unbescholten waren, die es verstanden haben, in der Nazizeit sich nicht zu belasten, nicht in die Partei eingetreten, zum Teil sogar verfolgt wurden, zum Teil sogar zeitweilig in Heime verbracht haben oder sogar im Konzentrationslager. Also Leute, die nicht belastet waren von dem Odium des Nationalsozialismus, die bekamen nach Antrag eine Lizenz für eine Zeitung. Die Amerikaner machten das anders. Die haben also, das ist nicht unkomisch jetzt zu rekapitulieren, die haben von jeder Partei, also die großen Zeitungen in Süddeutschland wurden immer ein Konservativer, ein Liberaler, ein Sozialdemokrat und wenn er ein Demokrat war, sogar ein Kommunist. Die bekamen zusammen die Lizenz, in der Erwartung, dass sie überparteilich zusammen sein würden. De facto hat es am Schluss nämlich so gewesen, dass manch einer die anderen auskaufte und am Schluss dann nur noch einer übrig blieben. In der englischen Zone war man klüger. Man hat einem Sozialdemokraten, einen Konservativen und so weiter die Lizenz gegeben oder zwei oder drei. Das war dann mehr aus einem Guss. So. Es gab aber immer noch die Altverleger. Und im Jahre 49, das ist eben das Jahr, wurde die Lizenzzwang aufgehoben. Es gab also in den Jahren 46, 47, 48, 49 nur die Lizenzzeitungen. Und dann wurde das aufgehoben und dann durften die Altverleger, ich werde noch mal erklären, wer die Altverleger waren, durften sich bemühen, ohne eine Lizenz zu beantragen, ihre alten Zeitungen wieder rauszubringen. Die Altverleger waren diejenigen, die aus der früheren Zeit kamen, mal sehr alte Unternehmen, mal weniger alte Familien, aber immerhin die 20er, 30er Jahre durchgehalten hatten, in der Hoffnung, dass dieses Übel vorbeigeht. Und sie haben sich meistens so abgegrenzt, dass sie selbst nicht sich engagiert haben, vordergründig im Nationalsozialismus, aber Josef Goebbels hatte sie gleichgeschaltet. Sie waren gezwungen, gewisse Nachrichten aus dem Nationalsozialismus, vor allem dann auch im Krieg, die ganze Siegeshymnen, alle abzudrucken. Sie unterschieden sich eigentlich von den nationalsozialistischen Blättern, Völkische Beobachter, Westdeutsche Beobachter und anderen, nur dadurch, dass sie in ihren Kolumnen etwas zurückhaltender waren. Aber sie waren im wahrsten Sinne, und so wurden sie auch später eingestuft, Mitläufer. So, diese nun unterschiedlichen Elemente, die ganz andere Wurzeln hatten und sich vor allem so weit unterschieden, dass die Lizenzträger eine tiefe Verachtung für die Altverleger hatten, weil sie waren eben nicht Mitläufer. Sie hatten sich angepasst. Und das hat zum Teil vor Ort, also da kann ich gleich mal von Köln anfangen, zu sehr starken Verwerfungen geführt. Also da gab man sich nicht die Hand und man hat dann sich auch öffentlich mal beschimpft. Und sodass, wie Herr Hein gestern bereits auf seine kluge, feine Art bereits andeutete, das Zusammentragen dieser beiden Elemente eine sehr schwierige und langwierige Verhandlung vor sich brachte. Endlich war es geschehen, weil man war sich klar, dass wir nur durch eine geschlossene Vertretung unseres Berufsstandes auf die Dauer überleben würden. Das war dann vollzogen, was noch längst nicht heißt, dass die Harmonie zwischen den beiden Blöcken zustande kam. Ich könnte jetzt länger ausführen, wo ist denn hier eine Uhr? Ich soll ja 20 Minuten reden. Sie geben mir ein Zeichen, wenn eine Viertelstunde rum ist oder 20. Aber ehrlich. Ich habe noch manches zu sagen, aber nicht alles. Und ich werde auch versuchen, auch taktvoll zu sagen. Aber es ist interessant, wenn Sie mal die deutsche Zeitungsgeschichte nach dem Krieg beobachten, je nachdem, aus welchem Haus Sie kommen, ob Sie aus einem Altpflegerfamilienhaus kommen oder nicht. Nun sind die Standorte natürlich alle sehr unterschiedlich, deshalb sind sie auch oft gar nicht vergleichbar. Aber es gibt natürlich Orte, wo es nur noch Lizenzträger gibt. Nehmen wir mal München, da kommen Sie ja zum Teil her. Sie sind ja überall eigentlich, aber auch in München. Ja, also über den Herrn komme ich noch zurück. Ich komme auf jeden hier zurück, den ich hier sehe. Ich will es taktvoll machen, ich könnte es noch weniger. Aber nicht zu taktvoll, sonst wird es zu langweilig. Also in München hatten wir folgende Situation, dass die Süddeutsche Zeitung ausschließlich aus von Lizenzträgern zusammengesetzt war. Der Münchner Merkur war ein interessanter Fall, weil da war die Altfamilie, das war vor ihm, er ist erst eingestiegen, die Familie Huck. Und die haben sich dann mit dem Buttersack, der Lizenzträger war, zusammengetan und jeder hat 50% übernommen. Sowas gab es auch, eine Vermählung von Alt und Neu. Und so ging das gut durch die ganze Bundesrepublik, in jedem Stadt woanders. Und woanders hat es ja, aber dass sich Altverleger durchgesetzt haben, die erste Zeitung wurden, ist im Grunde die Ausnahme. Weil sie hatten natürlich schlechtere Startbedingungen. Wir in Köln haben uns eben etwas breit gemacht. Und es tut mir auch leid, Herr Hein, nachträglich. Und ich möchte jetzt noch mal sagen, wenn heute irgendein kritisches Wort über den BDZV später fällt, dass ich Herrn Heinen als Präsident außerordentlich schätze und dass er eine großartige Arbeit macht. Und dasselbe gilt für die Geschäftsführung. Diese Bemerkung ist gestundet, dass ich Herrn Heinen ein bisschen ein schlechtes Gewissen gegenüber habe. Das habe ich oft genug gesagt und wir sind dicke befreundet. Aber ich sehe ihn natürlich immer noch mit kurzen Hosen und das werde ich nie vergessen. Ja, übrigens, so lustig wollte ich gar nicht sein. Also, jetzt komme ich mal auf die ersten Präsidenten zu sprechen. Das eine war Herr Dr. Hugo Stenzel, Frankfurt, ein würdiger Herr, der war der erste Präsident von der Frankfurter Neuen Presse, die damals noch, Entschuldigung, jetzt darf ich wieder nicht ganz sagen, was ich wirklich denke, aber sie war eine gestandene Zeitung. Sie ist heute was anderes. Sie ist heute auch sehr gut, natürlich sehr gut, hervorragend. Aber ich meine, Sie haben schon verstanden, was ich meine. Dann war der zweite Präsident, jetzt sind wir schon ganz nah bei Köln, Herr Dr. Betz, ein hoch anerkannter Mann. Das war der zweite Präsident und ein Freund meines Vaters, ein sehr vornehmer, kluger, souveräner Mann, der war der zweite Präsident. Und jetzt, ich erwähne das darum, weil der dritte war dann doch ein Altverleger. Soweit war man zusammengewachsen in Dr. Helmut Girardet, Generalanzeiger in Wuppertal, auch eine gestandene Persönlichkeit. Also drei hervorragende Verleger, die sich damals gerne zur Verfügung stellten. Es war damals eine Ehre und damals war ein Riesengedränge immer, wer wird jetzt hier Präsident, wer wird Vizepräsident. Das ist damals noch ein sehr starker Zulauf gewesen. Ich nenne mal ein paar andere Verlegerpersönlichkeiten aus der Nachkriegszeit. Ich komme nicht umhin, dass die große Persönlichkeit war, da können Sie drehen und wenden, wie Sie wollen, das war Axel Springer. Ich könnte Ihnen länger über Axel Springer warnen. Er war ein genialer Blattmacher, er war ein Besessener, er war später vom Schicksal Verfolgter. Das war einfach, vielleicht war er von Gott ausersehen, so hoch zu steigen, um dann viele Belastungen über sich ergehen zu lassen, also menschlicher, zwischenmenschlicher Art. Ich nenne mal aber auch einen anderen Verleger aus München, den Werner Friedmann, der mehr Chefredakteur als Verleger war, aber der hat damals die Süddeutsche Zeitung gegründet und gestaltet. Und heute ist die Zeitung immer noch weitgehend das Produkt von Werner Friedmann vor 60 Jahren oder vor 55 Jahren. Ich nenne aber noch andere Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Heinrich Georg Merkel aus Nürnberg, den ich auch noch kennengelernt habe. Dann Kurt Frenzel aus Augsburg, von der Allgemeinen dort unten. Ich darf meinen Vater dazu nennen und natürlich auch den Opa meines Freundes Helmut, nämlich Reinhold Heinen. Das waren alles Persönlichkeiten von alten Schrott und Korn. Also das war noch nicht so wie wir, viel ausgesprochener. Aber das ist ja, wir werden ja immer ähnlicher heute, also, wenn ich hier gucke. Ja. Nein, ich meine, darüber könnte man länger sprechen, dass die Menschheit, also ich glaube schon, dass früher die Menschen in ihrem Charakter, in ihren Profilen outspokener waren. Also einfach schon von dem Gesichtsschnitt heraus. Schauen Sie mal Ihre Großeltern an und Sie sehen liebenswürdig und nett dazu aus, aber das ist nicht mehr der Opa. Wir wollen vielleicht auch nicht mehr der Opa sein. Also jetzt komme ich zum nächsten Punkt. Das ist etwas sehr Ernstes, das Presserechtsrahmengesetz. Das ist für Sie alle natürlich Geschichte, aber da ist noch mal dein Engel für uns durch den Raum gegangen. Weil wenn wir damals, Anfang der 70er Jahre, versagt hätten, wir die Verlegerschaft, dann fürchte ich, säßen wir hier nicht mehr in diesem selben Kreis zusammen. Es war damals, Sie müssen sich das politisch so vorstellen, bis 1969 hatten wir die Adenauer-Erhard-Zeit. Das war eine Kanzlerdemokratie, einsilbig, ein bisschen erstarrt. Und dann gab es plötzlich die sozialliberale Koalition. Es war ein Aufbruch in Deutschland, plötzlich Brandt und Scheel und so weiter. Das waren ganz andere Leute, die auch eine Öffnung mit dem Osten wollten und dergleichen mehr. Deutschland kam in Bewegung. Und wie immer, wenn Bewegung kommt, kommt immer zu viel Bewegung auch dann rein. Ich persönlich habe mich für die Veränderung eingesetzt und wurde damit auch im Schicksal erstmal bestraft. Also es gab damals von den Journalistenverbänden, von den Gewerkschaften, von den linken Gruppierungen in allen Parteien bis hin zur CDU, aber hauptsächlich auch bei den Sozialdemokraten, bei den Liberalen sehr stark, bei was alles damals ist, gab es eine Bewegung, also die Vorherrschaft des Verlegers muss gebrochen werden zugunsten der Pressefreiheit des Journalisten. Und jetzt muss ich Ihnen mal erzählen, Sie werden mit den Ohren schlackern, was jetzt kommt, wie man sich das vorgestellt hat. Weil wenn die Deutschen was anpacken, sind sie ja immer gründlich. Und dann manchmal auch zu gründlich. Also es gab drei Kompetenzen. Grundsatzkompetenz. Dann kam die Richtlinienkompetenz. Und dann kam die Detailkompetenz. Das war also folgendermaßen gedacht aufzuteilen. Die Grundsatzkompetenz gehört dem Verleger. Er konnte sagen, ich bin christlich, ich bin fürs Abendland, ich bin für die Demokratie, für die geistige Freiheit. Also er konnte sich wirklich ganz äußern, ganz wichtig, was alle unterschreiben würden. Dann gehörte das Detailkompetenz, gehörte dem Journalisten, dem einzelnen Journalisten, der durfte schreiben, was er will. Und dazwischen gab es die Grundsatz, da gab es die Richtlinienkompetenz. Wenn also ein Verleger sich ärgert über einen Artikel, musste er die Richtlinienkompetenz anrufen. Also wenn gestern was in der Zeitung war, konnte er dann, die tagte aber nur einmal die Woche und dann oder zweimal die Woche oder dann jetzt wurde konferiert, war das also Grundsatzkompetenz, war das richtig oder war es doch Detailkompetenz? Stellen Sie sich das vor. Also ich muss Ihnen sagen, ich habe mich wegen diesem Debakel, weil ich das auf uns zukommen sah, mich ins Präsidium wählen lassen, ehrlich gesagt. Das war, sonst hätte ich das Interesse gar nicht gehabt. Und ich wurde auch damals von meinem Präsidium, weil ich nur Vizepräsident war, insofern beauftragt, dieser Anhörung im Innenministerium federführend für den BDZV tätig zu sein, weil ich ein Liberaler war und das Innenministerium war von Liberalen besetzt. Herr Professor Mayhofer, ein großer Liberaler, war Minister und mein Freund Baum aus Köln war Staatssekretär. Und dann hat Zeitschriftenverlegerverband etwas noch viel Kühneres gemacht. Sie haben Rudolf Augstein, der nun wirklich mit dem Verband nichts zu tun hat, berufen, ihn zu vertreten, weil er war ja ein großer Liberaler und so weiter. Da saßen jetzt der Minister, der Staatssekretär vorne. Wir waren die Angeklagten sozusagen, so kam das raus, wir zwei. Und uns gegenüber saßen 8 Verbände, unterschiedliche Gewerkschaftsverbände, Journalistenverbände, ich weiß nicht was alles, die evangelische Kirche und was alles. Und die hackten und schossen so auf uns ein. Also wir haben also mit großer Akribie uns verteidigt. Das waren wunderbare Tage, die wir dort verbrachten, von morgens bis abends spät. Und siehe da, weil am Schluss die Regierung nicht wirklich wollte. Und die Chefredakteure, sind die Chefredakteure hier da? Ein Kompliment an die Chefredakteure, waren auf unserer Seite, weil sie wussten ganz genau, wenn die Einzelredakteure die Detailkompetenz haben, dass sie auch nicht mehr viel zu schnaufen hatten. Also deshalb also wir haben das so hinbekommen, also wir haben das abgewendet. Aber es war wirklich so, wenn Sie das nachlesen, war eine öffentliche Situation gegeben, dass jeder dachte, das geht den Bach runter. Und ich persönlich kämpfte auch mit allem, was mir zur Verfügung stand, weil ich wusste genau, ich warf meinem Vater vor, warum hast du das alles mitgemacht? Sagte, gute Frage, sagt er, danach kann man immer alles besser wissen. Aber ich hätte nicht eine Zeitung gerne führen wollen, wo ich nicht, am Schluss nicht den Durchgriff in die Redaktion habe. Weil das ist das ureigenste Möglichkeit eines Vollverlegers. Ob und wie weit er, liebe Kollegen, er davon Gebrauch macht, ist ihm ja selbst gegönnt oder überlassen. Aber dass er es kann, um das geht es eigentlich. Ja, jetzt möchte ich eigentlich einen Sprung machen in Merkwürdigkeiten. Also ich habe eben schon gesagt, der BDZV hat sich natürlich in den Jahrzehnten gewandelt. Es war früher eine verschworene Gemeinschaft. Das war einfach aus der Vergangenheit heraus, auch aus der Diktatur heraus. Und das hat sich mehr oder weniger langsam aufgelockert. Aber damals hat die Verlegerschaft, der BDZV, als ihre Aufgabe gesehen, sogar in den Wettbewerb der verschiedenen Verleger einzugreifen. Also wir hatten sowohl in Nordrhein-Westfalen hatten wir mit den bösen Buben von der Watz zu tun. Die machten Dumpingpreise. Herr Lensing-Wolf sagte, wenn ihr das nicht abstellt für uns, dann trete ich aus. Und da haben wir dann Herrn Grotkamp, fabelhafter Mann übrigens, haben wir damals gestellt, der ist auch gekommen, hat sich verteidigt, dann haben wir auf ihn eingeredet, wir haben uns gefetzt, aber es will nur sagen, was damals intern möglich gewesen wäre. Nun ist natürlich, das werde ich gleich bestreichen, diese Art der Auseinandersetzung, Konkurrenzsituation, Dumpingpreise, ist ja alles von vorgestern. Das ist ja, wir haben ja andere Sorgen als das, kann man wohl sagen. Und der zweite Dorn im Auge bei uns war natürlich immer, dass der übermächtige Springer Verlag, der uns natürlich zum Teil ignorierte, nicht gegen uns war, aber doch uns nicht ernst nahm, weil er sehr stark von seiner Allmacht überzeugt war. Und dann ist etwas eingetreten, was historisch auch nicht uninteressant war. Der Generalbevollmächtigte war ja damals der Peter Tamm. Der kam eines Tages mit seinem eigenen Flugzeug nach Alicante. Wir hatten da in der Nähe einen Besitz im Flugzeug und hatte dann eine Riesenlatte mit mir zu besprechen und wollte im Grunde sich bewerben als Vizepräsident. Er wollte also mit ins Geschehen hineinkommen. Gut, da könnte ich jetzt leider ausführen, dass er nur ein paar Schuhe hatte und dann in meinem Boot dann die Schuhe wurden nass, aber das ist nicht so interessant. Aber interessant, dass damals Springer doch, aber das war natürlich, meine Damen und Herren, war natürlich das im Vorlauf, das war von Springer auch so gewollt, weil Springer war ja sehr stark fürs Fernsehen und wollte unbedingt die Vorherrschaft der Anstalt des öffentlichen Rechts brechen, was ja unendlich schwierig war in Deutschland, das wissen Sie ganz genau. Und deshalb wollte Tam mit uns an einem Tisch, an einem Strang ziehen. Jetzt gehen wir nochmal einen Sprung weiter und kommen jetzt zum Kartellrecht. In den 70er Jahren wurde ja das Kartellrecht aus sicher verständlichen Gründen gegründet, weil man wollte, dass Riesenkartelle, Riesenkonzerne nicht weiter wachsen würden, also wie der Springer Verlag bereits da war. Man hatte Angst, das wächst ins Unendliche. Und jetzt vor 10 Jahren, also wesentlich später, hat der Wirtschaftsminister Clement, selbst von zu Hause, wie Sie wissen, Journalist ursprünglich, uns ja ein sehr großes Angebot gemacht, uns zusammenzufügen, um das Kartellrecht weitgehend zu liberalisieren und zu öffnen. Das war eine denkwürdige Situation, aber vor 10 Jahren ist nicht heute. Wer hat es kaputt gemacht? Wir. Wir waren uns nicht einig und ich darf generell sagen, dass vom großen Haus bis zu kleineren zum Teil die Eigeninteressen so dominierend waren, sodass man sich nicht auf die Formel zusammenfinden konnte, dass man die Liberalisierung durchführt. Es ist an uns gescheitert. Ich hebe nicht den Finger, sondern sage nur vor 10 Jahren. Und jetzt möchte ich Sie mal bitten, das ist für Sie ein leichtes, sich überlegen, was in diesen 10 Jahren passiert ist. Es ist alles passiert. Vor 10 Jahren hatten wir noch die großen Auflagen, wir hatten noch die großen Anzeigenvorkommnisse und seitdem bröckelt es. Überall, Sie können machen, was Sie wollen, bei dem einen bröckelt es mehr, bei dem anderen bröckelt es weniger, aber es bröckelt überall. Und seitdem ist die Konkurrenzsituation natürlich überhaupt nicht mehr so gegeben. Ich sehe, also zum Beispiel hier in Berlin gibt es 3 wirklich vorzeigbare Abonnementzeitungen. Machen die eigentlich noch Wettbewerb zueinander? Also mir als einer der Verleger ist nicht bekannt, dass wir ein Etat haben, wo wir Wettbewerb, also praktisch Werbung auf Wettbewerb haben. Wir leben nebeneinander und schonen uns und sind kollegial. Wir alle trachten, jeder für uns und aus besseren oder schlechteren Perspektiven heraus zu überleben. Das ist doch die Wahrheit. Und deshalb glaube ich, dass sich in diesen 10 Jahren sehr viel getan hat. Und wer ist denn heute unser Wettbewerber? Ich wage zu sagen, nicht meine Parallelzeitung. Im Gegenteil, wir stehen gut miteinander, wir können uns gerne austauschen. Wir lassen uns leben, wenn wir noch einen Konkurrenten haben. Aber es ist ja so, dass es enger wird. Und ich habe ja 2 Beispiele hier zu nennen. Das ist zum Beispiel München. Die Abendzeitung würde heute noch leben, wenn es ihnen gestattet gewesen wäre. Das hätte Herr Ippen zwar nicht unbedingt erfreut, aber er hatte damit nichts zu kamellen. In dem Fall, er hat überall was zu kamellen, aber da nicht. Also das hätte den Freuden, dass wir hätten damals, wenn die Abendzeitung also irgendwie in einem Zusammenarbeit, also nicht redaktionell, sondern in einer verlegerischen Zusammenarbeit untergeschlupft wäre, gäbe es heute noch die Abendzeitung. Und dasselbe wage ich zur Frankfurter Rundschau zu sagen. Die gäbe es heute auch noch und zu besseren Bedingungen für die Belegschaft, als sie heute haben. Also deshalb frage ich mich, das Kartellamt ist die reine Lehre, aber die reine Lehre von gestern. Weil gilt es nicht eigentlich die redaktionellen, also die publizistischen Einheiten zu schützen, anstatt eigentlich dazu beizutragen, dass sie sterben. Und ich möchte dann weiter sagen, wer ist denn eigentlich unser Konkurrent, wenn es nicht die Parallelzeitung mehr ist? Wer ist es denn eigentlich? Es ist zweifelsohne einen, hat gestern dankenswert darauf hingewiesen, es ist der Anstalt des öffentlichen Rechts. Ganz klar, die sind privilegiert, die verschiedenen Anstalten gehören, bitte in Parenthese, den Politikern. Das sind die Streicheleinheiten, werden dort verteilt, das ist gar kein Zweifel. Also die sind, also neulich besuchte mich der Intendant vom WDR und ich habe gesagt, wir sind doch nicht gleich. Sie sind ein freier Fürst und ich bin ein Bauer, der sehen muss, dass er noch übers Feld noch bestellt wird. Also wer ist unsere Gegner? Es sind die Anstalten des öffentlichen Rechts, gar kein Zweifel. Aber viel schlimmer, Sie wissen es doch, jeder knabbert an unseren Möglichkeiten, ganz gleich ob im redaktionellen oder im Verlag oder im Vertrieb oder im Online. Das ist Facebook, das ist vor allem Google, mit dem wir uns natürlich auseinandersetzen. Das ist genauso eBay und Twitter. Alle nagen sie an unserem Topf. Und da muss ich sagen, liebes Kartellamt, passt dir auf, dass dir auch uns nicht wehtun. Die paar können nicht aufpassen, weil sie keinen Einfluss haben. Also deshalb möchte ich eigentlich doch vorschlagen, in aller Güte, Herr Hein, dass wir uns doch noch mal überlegen, vielleicht noch mal ein kleines Gespräch unter uns führen, wie wir mit dem Kartellamt mal ein Gespräch führen, wie die Situation sich nach 10 Jahren völlig verändert hat und welche Hemmungen es noch gibt in unserer Belegschaft, in unseren Mitgliedern, dort noch also Beschränkungen einzulegen, um mit dem Kartellamt und dann mit der Politik zu überprüfen, wie eigentlich heute das aussehen sollte. Da kann man trefflich nachher noch, Herr Ippen, drüber diskutieren. Ja, jetzt komme ich langsam zu Ende. Wie lange habe ich jetzt gesprochen? Glaube ich kein Wort, ja. Also, jetzt frage ich mich, wie wir hier sitzen, in schönster Harmonie. Wer steht eigentlich hinter uns? Wer steht hinter den Zeitungsverlegern? Wer steht hinter den Zeitungen? Wir hören immer wieder schöne Sonntagsreden. Ich erlaube mir zu sagen, bei aller Ehrfurcht und Andacht, wir haben gestern eine solche gehört. Mehr war das nicht. Das blieb unverbindlich. Das blieb ja, jein, jein, ja, vielleicht später oder jetzt oder nicht und so. Das ist von der Bundeskanzlerin. Aber das vom Bundespräsident oder vom Bundeskanzlerin oder von irgendeiner anderen politischen Stelle jemand auftritt, der sagt, wir müssen die Zeitung als sich erhalten. Haben wir nicht. Wir sind nicht geliebt. Also wir brauchen das uns nicht einbilden. Viele Politiker sehen sich natürlich auch als Kritikposten an, sind sogar auf die Zeitung vor Ort verärgert und dergleichen mehr. Also wir dürfen uns nicht einbilden, dass wir beliebt sind. Und ich frage mich, wenn es wirklich kluge Menschen gibt, denen wir natürlich nicht glauben, sagen, in 20, 30 Jahren gibt es keine Zeitung mehr, wie weit das ein Politiker ernst nimmt. Weil, meine Damen und Herren, wir müssen uns wirklich mal abstrakt das vorstellen. Wie sieht diese Demokratie aus ohne Zareszeitung? Ich glaube, das sollten wir wirklich mal ernst nehmen. Vor allem die Jüngeren. Die Älteren sagen, nach mir die Sündflut. Ich erlebe das nicht nochmal. Aber wir marschieren langsam und sicher auf die... Und was uns online an Geld bringt eines Tages, das wissen wir auch noch nicht. Wir hoffen, wir warten, wir gucken, wir schauen, wir bemühen uns. Alles schön und gut, aber in der Tasche haben wir noch gar nichts oder wenig. Also dann können wir natürlich anfangen, wir werden Medienhäusern. Wir können uns natürlich dann mit anderen Dingen beschäftigen, dass wir uns einkaufen bei Backhändel oder bei anderen Dingen, die das dann tragen. Ich meine, wir im Haus denken über all solche Dinge nach. Warum nicht? Es ist ja nicht unanständig. Aber wir wollen, unser Haus sagt, wir wollen überleben. Das sagen wir doch, nicht, Bella? Gut, meine Meinung. Ist meine Tochter, muss ja auch so denken. Nein, sie tut es freiwillig. Stimmt auch. Ja, ich bin froh, dass ich sie habe. Sie haben ja die Vergangenheit erlebt. Das war ein Tiefschlag, aber jetzt hat es auch ein gutes Ende gefunden. Ich meine mit dem Mindestlohn. Ich will das hier nicht auswalzen. Ist ja ein eklatantes Beispiel. Ich meine, die Politik muss doch erkennen, wo wir stehen. Wir sparen, wo wir können. Also Hand aufs Herz, wir müssen ja bekennen, dass wir auch im Redaktionellen gespart haben, was wir eigentlich gar nicht sollten. Wir sparen, wo wir können. Wir nehmen laufend ab, wir sind also in der Verteidigungssinn. Und in dieser Situation ja, wir sind euch entgegengekommen, noch ein, zwei Jährchen, das ist doch wunderbar, wie nett wir doch sind, ist doch Peanuts letzten Endes. Also ich muss sagen, das befriedigt mich sehr wenig und ich glaube, wir sollten nicht nur nachdrücklich, und der Hein ist völlig unserer Meinung oder meiner Meinung, wir sollten nachdrücklich am Mindestlohn dranbleiben. Aber ich habe einen Vorschlag zu machen, jedem einzelnen Verleger von dieser Gruppe das ernst nehmen könnte, dass wir unsere Bundestagsabgeordnete, der Koalition natürlich, jeden einzelnen ansprechen aus unserem Sprengel und mit dem er zu Mittag essen und sagen, weißt du eigentlich, was los ist? Und wenn wir das unter der Obführung des BDZV machen, dass wir dann also doch im Parlament wenigstens eine Stimmung erzeugen, die also für uns positiv ist, weil wir müssen weiterkämpfen. Das ist für mich gar kein Zweifel. So, meine Damen und Herren, jetzt komme ich langsam zum Ende. Ich bin ja nur im Großen und Ganzen herumgesprungen und komme jetzt, ich habe bewusst ausgelassen, unser Fehlstart im Fernsehen. Mit Sat.1, das war eine Nulpe. Und ich sage Ihnen auch, warum. Weil wir sind damals wenigstens so aufgestellt gewesen, dass wir nicht präpariert waren, mit all solchen unglaublichen Schlitzohr wie mit Herrn Kirch zusammenzustoßen. Man sollte über Tote nicht gehen, sagen, der hat uns aufs Kreuz gelegt, mit Verlaub gesagt. Und Herr Ebner, ich weiß nicht, es war mein Fehler, dass ich war ja damals Präsident, ich weiß nicht, ob es nicht ein Fehler war, doch bei RTL zu bleiben. Aber Geschichte hilft alles nichts. Wir waren guten Glaubens und dieser Kirch war ja ein, nein, dem waren wir nicht gewachsen. Herr Ebner, Sie schon gar nicht. Sie sind doch. Nein, weil er so ein netter Kerl ist. Wir hätten uns ein Schlitzohr gebraucht. Aber dem waren wir nicht gewachsen. Und so ist eigentlich, weil natürlich, wenn wir heute, 50% von Sat.1 hätten und den nötigen Einfluss alle zusammen oder die dabei geblieben wären, die noch gerne dabei geblieben wären, wäre es ja schön gewesen, aber ich würde gar nicht sagen, wir haben es versiebt, aber es ist ein Bach runtergegangen. Jetzt möchte ich zum Schluss Ihnen noch was auf den Weg geben, weil mir fragte gerade ein Kollege, ich möchte auch was für die Zukunft sagen. Wir haben gestern sowohl von Herrn Hein als auch von Frau Merkel erfahren, ja, qualifizierter Journalismus. Qualifizierter Journalismus, da habe ich mir gedacht, was ist das eigentlich? Was meinen die damit? Weil qualifizierter ist so ein Michelin-Männchen, was immer mehr aufbläst, aber was ist es wirklich? Also ich glaube, wenn man darüber nachdenkt, was kann das für uns sein? Was kann das konkret für uns sein? Wo wir uns konzentrieren sollten, wo wir uns noch weiter engagieren sollten, ist Folgendes. Wir wissen, die Aktualität, die haben wir schon seit Jahr und Tag verloren. Die ganzen elektronischen Medien sind viel schneller wie wir sind immer hinterher. Also wir sind, im Grunde ist unsere Zeitung von der Aktualität her von gestern. Also auf das zu setzen oder das anheizen zu machen, da reden wir gar nicht drüber. Wir machen uns ja nur lächerlich. Aber was wir können, was kein anderer kann, kein Fernsehsender, kein Rundfunksender, kein Magazin und online und auch nicht Google oder irgendwo jemand anders, ist, was wir können. Nämlich, ich habe es mir hier aufgeschrieben, Hintergrundstories, profund und wirklich erhellend, vertiefende Reportagen zu den Dingen, die Menschen wirklich angeht, die sie bewegt und vor allem auch Zusammenhänge. Unterschätzen Sie, liebe Kollegen, das nicht mit den Zusammenhängen. Es ist für uns jeden schwierig, oft die Zusammenhänge zwischen Kurden und diesen neuen Gangster da und herzustellen. Man muss ja ständig lernen. Weil es unser Gebiet ist, weil es unser Feld ist, sind wir dazu bereit. Aber wie sollte der einfache Bürger, der ja auch nicht die Zeit dazu hat, dem aber diese Zusammenhänge zu erhellen und deutlich zu machen und klar zu machen. Also deshalb möchte ich Sie ermuntern, auf dem Feld, wo wir unschlagbar sind, vielleicht mehr Raum zu geben in Ihren redaktionellen Seiten und eventuell doch noch in ein oder zwei Redakteure zusätzlich investieren, weil das ist etwas, was uns niemand nehmen kann. Und das ist etwas, was ich glaube, was uns sicher ein wichtiger Beitrag sein könnte, dass wir doch überleben. Und mit dem Überleben möchte ich Ihnen noch Folgendes sagen. Es steht in keiner Schrift geschrieben, dass wir die Auflagen, die wir vor 10 Jahren hatten, dass sie wir wieder haben sollten. Wir werden uns irgendwo einpendeln. Und ich glaube, wir werden es nur erreichen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir Qualität bringen und Qualität in dem Sinne, den ich gesagt habe. Und das kann schon auf der ersten Seite losgehen. Also feuilletonistische Zeitungen sozusagen. Es wird ja schon zum Teil vorgemacht. Aber ich will es nochmal jedem Einzelnen nochmal mit auf den Weg geben, von mir aus, weil ich auch darüber nachgedacht habe, nochmal vor dem heutigen Tag. Und wir können uns dort engagieren und ein Klima erzeugen, dass die Zeitung notwendig ist. Aber was ich sagen wollte zum Schluss ist, die Auflagen vor 10 Jahren müssen wir nicht unbedingt wieder haben. Wir werden uns etwas niedriger einpendeln. Ich sehe das aber nicht so schlimm, wenn wir, sagen wir nur, wenn wir 20-25%, was wir hatten, oder 30% verlieren. Wir können es nur durch Qualität einholen und wir würden dann höhere Preise verlangen müssen. Und zwar nicht etwa können, sondern müssen. Und dafür müssen wir präpariert sein, dass die Zeitungen so aussehen, dass wir das auch können. Aber vor allem, ich habe es gerade einem Kollegen gesagt, das Wichtigste ist, dass wir, wie wir hier sitzen, wir dran glauben. Nicht halbherzig, sondern ganz. Wir wollen unser Haus, das es überlebt. Und so möchte ich schließen. Wir möchten überleben. Dankeschön.